Deutschlandfunk Kultur. Lesart.
Anmutige Bewegungen beim Tanzen, eine edle, aber schlichte Bluse oder auch eine höfliche Geste beim Betreten eines Lokals, all das kann Ausdruck von Eleganz sein, einer Haltung, die sich gar nicht so leicht fassen und beschreiben lässt. Der Journalist und Publizist Kersten Knipp hat versucht, dem Phänomen auf die Schliche zu kommen. Er hat den Ursprung der Eleganz untersucht. Die Erfindung der Eleganz heißt sein Buch Europa im 17. Jahrhundert und die Kunst des geselligen Lebens. Und ich bin jetzt mit Kersten Knipp in Köln verbunden. Hallo, schön, dass Sie da sind.
Ja, vielen Dank. Freut mich. Guten Morgen.
Ich habe vor unserem Gespräch, als ich mich vorbereitet habe, so ein bisschen überlegt, wer denn heute eine elegante Erscheinung ist. Mir ist zum Beispiel Christine Lagarde eingefallen. Die finde ich irgendwie sehr elegant. Wer fällt Ihnen da spontan ein?
Ganz spontan immer wieder Juri Löw, der ehemalige Bundestrainer, wie er so am Spielfeldrand stand in seinem Anzug, dem schwarzen oder dunkelbraunen Anzug oder halt dem Rollkragenpullover und so in einer ganz anderen Szenerie zu wandeln schien als das, was auf dem Platz derzeit geschieht, eben das Fußballspiel. Das fand ich immer sehr elegant, so ein Schwan, ein V auf einer Bühne, fand ich sehr, sehr schön.
Also das drückt eher eine Haltung aus Eleganz, nicht? Nicht einfach jetzt Luxus oder muss gar nicht besonders mit teuren Sachen verbunden sein, sondern es geht um eine Art innere Gestimmtheit.
Ja, absolut. Ganz genau darum geht es. Eleganz, der Ursprung des Buches, war für mich eigentlich der Gedanke, dass man nicht allein in der Welt ist, sondern dass man, wo immer man ist, mit anderen Leuten, mit anderen Menschen zu tun hat und es dann darauf ankommt, sich in andere Leute einzufühlen, auf sie zuzugehen, mit ihnen zu interagieren, auf eine Art, die angenehm ist. Das ist ganz wesentlich und das setzt aber viel voraus. Das setzt überhaupt kein Geld voraus. Also mein Buch ist nicht geschrieben für reiche Leute, überhaupt nicht. Die können es auch lesen, herzlich gerne. Aber es geht darum, sich bewusst zu werden dieser Intersubjektivität, wenn man so will, dieser Gesellschaft und sich entsprechend darauf einzustellen. Und wenn man das, was nicht einfach ist, dann ein bisschen bedenkt, glaube ich, dann kann das Leben in der Gesellschaft im Kreis von uns Menschen sehr viel angenehmer werden.
Jetzt zeigen Sie ja auf ganz vielen Ebenen, wie das eben im 17. Jahrhundert entstanden ist. Wie waren denn davor die Umgangsformen? Wie hat man da auf seine Mitmenschen offenbar ja nicht so doll geschaut?
Ja, ich habe mein Buch ja situiert ins 17. Jahrhundert. Das ist die Zeit, in der in Frankreich insbesondere, darauf ist das Buch konzentriert, das Bürgertum entsteht. Und vorher war eine höfische Kultur, also eine Kriegerkultur. Vorher gab es ja die großen Kriege, insbesondere in Frankreich, in Europa überhaupt. Und der Hugenottenkrieg beispielsweise, das Ende und das Schrecken dieses Krieges bleibt dann bestehen. Es halt wieder in der Erinnerung auch. Und man denkt, wir müssen ein anderes Land werden. Wir müssen unsere Konflikte vor allen Dingen anders lösen. Und so gerät peu à peu der sogenannte Schwertadel dann ins Hintertreffen. Es kommt etwas Neues, ein Verwaltungsadel und damit aber auch gleichzeitig das Bürgertum, das auf der Suche nach neuen Umgangsformen ist, die ihren neuen Berufsbildern Anwalt, Arzt, Jurist eben entsprechen und die das Ganze eben in ein Setting fassen, das ein bisschen urbaner ist.
Und da spielt ja Paris eine ganz große Rolle. Ich war erst kürzlich mal wieder da mit einer meiner Töchter, die meinte auch gleich, ja, hier sehen die Leute ja viel eleganter aus als in Berlin. Das ist ja bis heute irgendwie so ein bisschen so, dass man die Hauptstadt Frankreichs als eleganten Ort wahrnimmt. Aber warum ist das auch noch dort entstanden?
Ja, das hat zu tun eben mit diesen Kriegen und diesen, es war ein schrecklicher Krieg, der Hugenottenkrieg, also die Konfessionskriege. Und da denkt man, was kann man tun? Und Paris, Frankreich musste sich gleichzeitig einen. Das war ja auch ein Land, das sehr zerstritten war innerhalb seiner selbst. Und das findet statt, diese gesamten Überlegungen in Paris. Zugleich dazu kommt das Bürgertum, das dort sich vehement entwickelt. Und all dies ergibt eine Melange, die über die Jahre und Jahrzehnte sehr, sehr anziehend attraktiv wird, auch für Intellektuelle aus anderen europäischen insbesondere Ländern, die dann nach Paris kommen und so entwickelt sich eine gewisse Eigendynamik, die auch aus anderen europäischen Ländern gespeist wird, aber eben ihr Zentrum dann doch aufgrund dieses Hotspots des urbanen Lebens in Paris dort hat.
Und was bedeutete das dann konkret in dieser Zeit, sich elegant zu benehmen?
Das bedeutete ganz viel. Gesprächskultur vor allem. Nehmen wir das, ein ganz wesentliches Beispiel. Es führt dann dazu, wie man eine Unterhaltung, eine freie, frei dahinfließende Unterhaltung etwas schafft und nicht mehr eben eine Befehlsempfängerstruktur innerhalb eines Gespräches, die ständig organisiert ist. Also der, der über mir steht, bestimmt das Gespräch, sondern unter Gleichgesinnten. Das heißt, ich höre zu, ich lächle, ich versuche die Reaktionen des Gegenübers vorwegzunehmen, um dann mir zu überlegen, wie gestalte ich es so, dass es für den anderen auch angenehm ist. Das Gespräch, die Unterhaltung ist eine Art Spiel, die, in der man seine Geistesgegenwärtigkeit beweisen will, aber nicht im Sinne eines Wettkampfes, sondern im Dienst an dem Gespräch. Und da entwickelt man geradezu eine ganze Psychologie des Gesprächs mit vielen Zeichen, nonverbalen Zeichen oder eben auch die Rücksicht auf die Themen, die dem anderen am Herzen liegen. Also das ist ungeheuer fein, sensibel, delikat. Das ist wirklich ganz Stand des 21. Jahrhunderts, eben nur entwickelt vor 300-400 Jahren.
Wobei ich gerade dachte, als Sie das so schön beschrieben haben, dass wir da eigentlich auch schon wieder ein bisschen zurückgefallen sind. Denn so wie Sie das beschreiben, wäre es schön, wenn es so wäre, nicht?
Ja, absolut, absolut. Also das war vielleicht gerade etwas arg kontrastiv illustriert. Aber in der Tat, wir haben ja auch eine Gesprächskultur oder überhaupt eine Kultur der Umgangsform, die manchmal ein bisschen dann doch grob ist, wenn man beispielsweise denkt, das war für mich so ein Schlüsselerlebnis, dass man auf den Bordstein einander nicht mehr ausweicht. Oder wenn ich schaue, wie E-Scooter auf dem Bordstein hingeschmissen werden oder sie stehen da, als hätten Dreijährige sie dort zurückgelassen. Da ist für meine Begriffe wenig Empathie und wenig Bewusstsein eines sozialen Miteinanders. Und in der Tat, da haben wir Zustände, die sich vielleicht verbessern ließen.
Und jetzt, wie ordnen Sie das ein, dass ja heute doch viele Menschen auch versuchen, noch sensibler sich auszudrücken gegenüber Empfindlichkeiten der anderen, auch sprachlicher oder eben beschreibungsmäßiger Art im öffentlichen Diskurs? Das hat ja stark zugenommen. Ist das auch etwas, was eigentlich der Eleganz des Diskurses oder der Geselligkeit zuträglich ist, oder macht es nicht eher hinderlich?
Also ich glaube, der grundsätzliche Impuls ist sehr begrüßenswert, dass man eben auch Rücksicht nimmt auf Menschen, die vielleicht nicht so repräsentiert sind oder die sich nicht so artikulieren können oder eben auf sogenannte Minderheiten, ja. Mir scheint es aber heute ein bisschen stark zu sein, das Ganze, dass das zu einer Regel geworden ist, der man sich kaum mehr entziehen kann. Und es ist die Frage, ob es ist, für meine Begriffe, es hemmt auch ein bisschen die Eleganz der Sprache, wenn man immer jetzt das Gender markiert, auf die vielen Weisen es möglich ist, mit dem Binnen-I oder dergleichen. Das scheint mir ein bisschen penetrant zu sein und nicht immer im Sinne eines wirklich fließenden Gesprächs zu sein.
Worüber wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, ist, dass damals in dieser Zeit, die Sie untersuchen, ja auch Frauen einen ganz wichtigen Anteil daran hatten, an dieser Entwicklung der Höflichkeit und Eleganz. Besonders erwähnen Sie Madame de Rambouillet. Was war das denn zum Beispiel für eine Figur?
Ja, unbedingt. Die Frauen hatten einen sehr, sehr großen Anteil. Und Madame de Rambouillet hat den ersten Salon in Paris gegründet, wo sich dann eben Angehörige des Bürgertums, aber eben auch durchaus auch Vertreter des Adels in Paris oder des Königshofes trafen. Und man führte dort eben ein, diese Kunst des Gesprächs. Erlaubt war alles. Man konnte über alles sprechen, nur bitte nicht langweilig. Das war im Grunde die Norm, ja. Und das war ein Raum, kunstvoll gestaltet. Die Wände waren bemalt, blau, ein Himmel an die Wand bemalt. Das heißt, das ganze Interieur dient schon dem Anspruch einer anderen Welt, wenn man so will, vielleicht, etwas pathetisch gesagt, einer besseren Welt. Also es ist ein Setting, in dem ein solches Gespräch stattfinden soll. Und dort traf man sich eben und nahm aufeinander Rücksicht. Und das war der Gastgeberin Madame de Rambouillet sehr, sehr wichtig, dass eben auch Frauen sich daran beteiligen. Die Frauen waren ja damals in der Tat, es entwickelte sich eine, wenn man so will, weibliche Kultur durch Internate beispielsweise, in denen die Frauen ausgebildet wurden, eben nicht nur in Haushaltsdingen, sondern auch in kulturellen Dingen. Lesen, Schreiben, Mathematik, Geschichte, Sprachen, all das nahmen die Frauen, zumindest die Möglichkeit hatten, also wir reden hier schon von einer besser gestellten Klasse damals, die Frauen also nahmen das sehr, sehr intensiv auf und gaben es dann aber auch weiter an die Männer. Die Männer sagten, wenn wir uns wirklich verfeinern wollen, dann müssen wir zu den Frauen gehen und von ihnen lernen.
Also dann finde ich aber, brauchen wir wir unbedingt auch solche tollen Salons wieder, oder?
Ja, ich denke schon, in zeitgenössischen Formen vielleicht. Vielleicht kann man eher von Foren reden, von Diskussionsforen. Und was ganz wichtig ist, scheint mir eben, sich über diese Bedingungen des Miteinanders, also des Sozialen, bewusst zu werden. Und dann kann man eigentlich so einen Salon, ohne dass er vielleicht explizit ein Salon ist, eben auch in seinem Alltag verwenden. Ja, dass man ein wenig schaut, wie reagiert denn der andere, was tue ich denn, um ihm entgegenzukommen. Das sind sozusagen virtuelle Formen des Salons. Und wenn sich das dann trifft, beispielsweise in Literaturhäusern, aber nicht nur dort, wo auch immer, dann kann daraus gewissermaßen, ja, in der Tat ein Salon von heute werden.
Wunderbare Anregungen, Kerstin Knipp. Vielen Dank dafür und danke für dieses Gespräch in Deutschlandfunk Kultur.
Ich danke auch.
Und das Buch Die Erfindung der Eleganz Europa im 17. Jahrhundert und die Kunst des geselligen Lebens ist beim Reklam Verlag erschienen.